Wir sind ja in einer Phase als Gemeinde, wo wir ganz neu nachdenken über Struktur, Leitung in der Gemeindeleitung. Und wir haben sind vor Veränderungen und haben jetzt eine Reihe absolviert von Predigten, Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Und ich habe ganz viel gehört. Und heute so laufen wir auf die Zielgerade ein. Wir Älteste nehmen die letzte Kraft zusammen und werden heute jeder kurz euch eine Predigt. Wir hoffen, dass es kurz wird. Also setzt euch bitte bequem hin, entspannt euch erstmal. Ja. Wenn drei Älteste predigten, naja, okay. Ja, die sind da unten, ja, also die hat meine Frau, weißt du. Über viele Jahre dachte ich, naja, Gemeindeleitung, okay, das ist wichtig und das kann man so machen, wie man das halt will. Und da gibt es den großen Führer, der leitet und der sagt, wo es lang geht in der Gemeinde, meistens der Pastor. Oder es gibt dann Strukturen, wo so 3-4 Leute das Sagen haben in der Gemeinde. Und ich war immer der Meinung so, naja, Leitung, das ist sowas mit Ältesten und Diakonen, das hatte ich schon begriffen. Aber ich habe immer gelesen, so innerlich, die Ältesten, das waren so die Leiter für die jüdische Gemeinde und die Diakone waren so für den griechischsprachigen Bereich. Und in den letzten Jahren beim näheren Bibelstudium musste ich feststellen, das stimmt so nicht. Ich bin im 1. Timotheus 3 auf etwas gestoßen, was mich korrigiert hat. Und es ist immer hilfreich, wenn einen die Bibel korrigiert und nicht irgendwelche Meinungen. Wenn die mit der Bibel übereinstimmen, ist es gut, aber wenn nicht, dann vergesst sie. Und da entdeckte ich auf einmal, dass Paulus an die Timotheus schreibt und Kennzeichen, Qualifikationsmerkmale für Älteste dort schreibt. Und dann schreibt er gleich im Anschluss ebenfalls Qualifikationsmerkmale für Diakone. Also, Logo, ist das zwei verschiedene Leitungsebenen in ein und derselben Gemeinde. Also, was ich gedacht habe, ist falsch. Und dann schreibt er hier, der Paulus, dem Titus, in Titus 1, Vers 5, Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück. Der hätte ihn gerne mitgenommen, aber der hat ihm einen Auftrag gegeben, damit du, was noch mangelst, in Ordnung bringst. Die Gemeinden dort hatten also Schwierigkeiten. Ihre Leitung war noch nicht so stark ausgeprägt. Sie hatten ein Wirken des Heiligen Geistes erlebt und sie sind gewachsen, dort in diesen Städten, die Gemeinden. Und nun war die Frage, wie leitet man eine Gemeinde und was ist dort zu tun? Und da sagt Paulus hier, in jeder Stadt sollst du Älteste einsetzen, wie ich dir das geboten oder befohlen oder angewiesen habe. Wir merken an dieser Stelle, wenn wir genau hinschauen, die neutestamentliche Gemeinde, egal welche wir uns anschauen, hat also ganz klar eine Struktur von Leitung, die von Ältesten bestimmt ist. Und wir können das also das ganze Neue Testament durch entdecken. Dabei unterscheidet sich der alttestamentliche Älteste vom neutestamentlichen Ältesten entscheidend. Der alttestamentliche Älteste konnte durchaus eine Einzelperson sein, die leitet. Der neutestamentliche Älteste ist immer nicht in der Einzahl auftreten, sondern immer in der Mehrzahl. Er ist ein Pluraltier. Damit werdet ihr wach, wenn ich solche Worte sage. Wir haben hier eine ganze Menge Gemeinden, ob in Judäa, in umliegenden Gebieten, ob in Jerusalem oder in Derbe, in Lystra, Ikonien, Antiochia, Ephesus, Philippi. Selbst Petrus schreibt in den Gemeinden im Nordwesten Kleinasien und sagt, dort in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, dort gibt es Älteste. Wir können also sehr klar entdecken, auch dass selbst, man kann ausgehen davon, dass es ebenfalls in Thessaloniki und auch in Rom Älteste gab, die Leitungsfunktion hatten. Und das ist sehr interessant. Wenn man sich also das griechische Wort für Älteste, Presbyteros, anschaut, merkt man, es ist so wie ein Überbegriff, ein Begriff, der aber neben sich auch noch andere Begriffe hat, nämlich wir haben hier Begriffe wie Aufseher, ich muss mal auf mein Konzept gehen hier, damit wir das so alles uns anschauen können. Wir haben Führer, wir haben Verwalter, Haushalter, wir haben solche Begriffe, die gleichwertig neben dem Begriff des Ältesten stehen, aber dasselbe meinen, bis dahin, dass diese Begriffe auch im selben Atemzug genannt werden. Er ist der Aufseher und Ältester. Wir haben also da eine begriffliche Vielfalt im Neuen Testament, die aber immer wieder darauf zielt, dass das Älteste sind, dass es Leute sind, die Leitungsverantwortung haben. Und dann kennen wir alle den Epheserbrief, ja, der Herr hat gesetzt in der Gemeinde, und dann werden uns Leute genannt, Hirten, Lehrer, Evangelisten, Propheten und Apostel. Nun bin ich Pastor, Hirte, das sagt der Name, das ist das deutsche, die deutsche Übersetzung für Pastor. Welche Rolle habe ich denn jetzt als Pastor? Bin ich jetzt etwas ganz Besonderes? Jetzt bin ich Sklave, aber ich bin nicht wirklich was ganz Besonderes, sondern ich bin ein Ältester, der freigestellt worden ist von der Gemeinde, um diesen Dienst zu tun. Wir könnten als durchaus auch andere Älteste haben, die bezahlt werden. Also ich bin nicht der große Oberguru, sondern ich bin ein Ältester, der eine Berufung hat, wie jeder Älteste, und bin dazu freigestellt. Das ist freikirchliches Verständnis. Ich will das auch mal deutlich sagen, dass ihr wisst, wie die Rollen auch sind. Und der dafür eine besondere Ausbildung erhalten hat und natürlich durch die Ordination auch noch einen besonderen Schutz des Staates genießt. Aber das kann auch jeder andere Älteste bei uns sein. Also das ist nicht ein Amt, was wir hier haben. Ich will das mal deutlich sagen, weil manchmal verschwimmt das, weil wir von anderen Kirchen her geprägt sind. Es lassen sich natürlich, wenn wir hineinschauen in das Neue Testament, drei Grundfunktionen von Diensten entdecken. Da haben wir als erstes den Ältesten. Nein, ich bin jetzt bei den Funktionen, Entschuldigung. Die drei Grundfunktionen sind Leitung, Lehre und Verkündigung und dann ebenfalls, jetzt kann ich es hier nicht erkennen, Seelsorge, genau, der Hirtendienst. Das sind so die drei Grundaufgaben des Ältesten. Da könnte man jetzt ganz viel dazu sagen, möchte ich aber nicht tun, sondern ich möchte auf das Letzte verweisen, was wir im Neuen Testament finden. Wir finden eigentlich drei Dienste in der Hauptsache. Einmal den Dienst neben den Ältesten der Diakone und der Mitarbeiter. Das können wir im Neuen Testament ganz deutlich erkennen. Der Dienst der Ältesten ist der Dienst der Gesamtgemeindeleitung, wobei der Apostel, der unter den Ältesten mit ist, Paulus bezeichnet sich zum Beispiel ebenfalls auch so, als Diakon sogar manchmal, als Diener, aber auch als Ältester, ist ein Dienst, der über den normalen Gemeindedienst hinausgeht. Er hat also auch noch eine übergemeindliche Komponente. Müsste man nochmal extra drüber sprechen. Neben den Ältesten haben in der Gemeinde die Diakone einen Leitungsauftrag, der aber für Bereiche der Gemeinde gilt und nicht für die Gesamtgemeinde. Das können wir ganz klar im Neuen Testament erkennen. Das habe ich früher nicht so gedacht. Und dann haben wir darunter die Mitarbeiter. Das können auch Kleingruppenleiter sein. Eigentlich ist jeder in der Gemeinde ein Mitarbeiter. An anderen Stellen kann man das auch übersetzen mit Helfer. Nicht die Helferlein, sondern Helfer. Leute, die einfach mit zupacken. Und diese Struktur erscheint mir im Neuen Testament als deutlich und sichtbar. Und in dieser Struktur, gemäß der Bibel, lasst uns leben. Jetzt bitte ich den Thomas weiterzumachen.
Danke. Ich versuche über Zeichensprache, ja. All das, was Michael jetzt auch schon gesagt hat, haben wir schon mal ein bisschen vertieft, als wir darüber nachgedacht haben, was macht Gemeinde aus, was kennzeichnet Gemeinde, wer gehört zur Gemeinde dazu. Wir haben uns Gedanken gemacht in den letzten Wochen, Michi, du kannst schon mal einblenden, in welchem Kontext auch Gemeinde steht. Und wir haben festgestellt, Gemeinde befindet sich natürlich auch irgendwo in diesem Raum zwischen dem, was feststellt, nämlich Jesus, dem Haupt der Gemeinde, und der Gesellschaft, die sich sehr stark verändert. Und uns ist bewusst, dass das, was wir hier sehen, nicht das ist, was Gott sich eigentlich vorstellt, sondern am Ende sollte nur noch Jesus, das Haupt und die Gemeinde da sein. Und eine Gesellschaft, die sozusagen völlig eingenommen ist von ihm. Und das bedeutet, am Ende ist Gemeinde darauf ausgelegt, mit den richtigen Strukturen, das heißt auch mit einer gesunden Leitung, biblischen Leitung und auch weiteren gesunden Strukturen sozusagen, sich zu entfalten, zu wachsen. Und was bedeutet das, zu wachsen als Gemeinde? Und das ist das, was uns antreibt, was uns bewegt in unserem Herzen. Gemeinde träumt von Wachstum. Gemeinde ist nicht darauf aus, dass Gemeinde einfach nur existiert und dahin vegetiert, sondern Gemeinde ist dafür gedacht, dass sie sich multipliziert, dass sie sich ausbreitet, dass das Reich Gottes quasi durch die Gemeinde expandiert wird. Und es gibt unterschiedliche Formen von Wachstum. Hier zum Beispiel lesen wir im 2. Thessalonicher davon, wie Paulus sagt, immer, wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Also Thessalonich ist in dieser Form eine absolute Vorbildgemeinde für Paulus gewesen. Wir lesen davon, wie sie standhaft sind, wie sie in ihrem Glauben, in Verfolgungen, in Nöten einfach nur an Gott festhalten und vertrauen. Und was wir hier lesen, ist sozusagen ein qualitatives Wachstum, sowohl in der Beziehung zu Gott als auch in der Beziehung zueinander. Es gibt aber auch noch eine andere Form von Wachstum, wonach wir uns sehnen. Und das wird in Apostelgeschichte 2 immer so schön deutlich an der Urgemeinde. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in großem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das heißt, es kann nur unser Wunsch und unser Ansinnen sein, dass dieses Gemeindezentrum, was wir da oben bauen, relativ schnell schon aus allen Nähten platzt. Es kann nur unser Wunsch und unser Ansinnen sein, dass die Stühle, die wir jetzt demnächst kaufen, wo wir auch das Herz und die Sehnsucht haben zu sagen, hey, kauf zwei Stühle oder investier in zwei Stühle, denn dieser zweite Stuhl ist für die Person, die Jesus noch nicht kennt, dass es am Ende nicht reicht. Das kann nur unser Wunsch und unser Ansinnen sein. Das heißt, qualitatives, quantitatives Wachstum ist wichtig. Und vor allen Dingen, wenn wir über Gemeindewachstum reden, dann geht es vor allen Dingen auch darum, dass etwas organisch wächst. Epheser 4 steht, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allen hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Das ist organisches Wachstum. Und das ist nicht nur einfach, das betrifft uns als Gemeinschaft. Alles das, was hier steht, betrifft dich als Einzelperson genauso. Du, der du hinwächst zu Christus, dem Haupt, das ist das, wozu wir berufen sind. Und das ist so elementar und so wichtig. Und deswegen reden wir also, auch wenn wir nach Gemeinde, nach dem Herzen Gottes sprechen, dann reden wir von drei Formen des Wachstums. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie kann Gemeinde weiter wachsen und wie sind die Strukturen dafür. Wir müssen uns fragen, wozu hat Gott uns berufen? Und letzte Woche, falls ihr da wart, hat uns Titus Lindl nochmal sehr deutlich gemacht, was eigentlich unsere Berufung ist, die Gott uns gegeben hat. Ich weiß noch ganz genau, wie lange wir uns gefragt haben, Gott, was ist denn eigentlich die Vision für diese Gemeinde? Es stand permanent in meiner To-Do-Liste und ich habe gesagt, Gott, zeig doch mal bitte, was ist denn die Vision für uns als Gemeinde? Und dann kommt irgendwann dieser Ralf Knaute aus Dresden und sagt, naja, ist doch klar, ihr seid ein Plus für Schneeball, gibt es doch gar keine Frage. Und ich stehe da und es fällt mir wirklich wie Schuppen von den Augen und ich frage mich, wieso sind wir davor nicht drauf gekommen? Ist doch klar. Ist ja logisch, wir sind ein Plus für Schneeberg. Und wie wir das auch schon oft dargestellt haben, dieses Plus ist auf ein was angelegt, auf Wachstum. Ein Plus ist dazu da, dass es sich entfaltet in unterschiedliche Dimensionen, 360 Grad. Das bedeutet, dass es wächst sozusagen in unserer Hingabe an Jesus, dass wir ein befreites Leben führen, dass wir eine Hingabe haben an den Vater. Das heißt, unsere Verbundenheit zum Vater, die wächst immer mehr und wir agieren nach einer Reich-Gottes-Mentalität. Wir gehen hinaus in die Welt, wir haben eine Hingabe an die Welt. Wir wollen visionsorientiert sein, geistgeleitet, proaktiv leben. Da hat Titus uns letzte Woche jeden Einzelnen quasi herausgekitzelt. Und wir wollen evangelistisch leben. Wir wollen, dass das Evangelium geteilt wird und wir wollen, dass auch in die Tiefe die Gemeinde, die Hingabe an die Gemeinde, dass dies wächst. Tiefe im Glauben, Tiefe in Beziehung leben und so weiter und so fort. Und wir haben das auch konkretisiert, dafür ist jetzt heute nicht so die Zeit, aber das haben wir auch nochmal definiert, was das jetzt auch für die nächste Zeit für uns bedeutet. Und ihr habt es gehört, vielleicht ein Aspekt, Titus hat letzte Woche gesagt, ihr müsst euch auf die 400 vorbereiten. Ihr müsst euch darauf vorbereiten. Ihr könnt euch darauf vorbereiten, sozusagen, dass diese Gemeinde sich verdoppelt. Und das bedeutet, Regenbogenland, ihr braucht mehr Mitarbeiter. Jugend, ihr braucht mehr Mitarbeiter. Lobpreis, ihr braucht möglicherweise mehr Mitarbeiter. Technik, ihr braucht mehr Mitarbeiter. Das ist elementar wichtig. Und wenn man das so sieht, die Vergangenheit auch von uns als Gemeinde, wenn man sieht, wie Gott auf seinen Weg gegangen ist, ich kann das ja erst so die letzten 14, 15 Jahre nachverfolgen, dann kann man natürlich auch das immer so ein bisschen an Zahlen festmachen. Aber das ist nicht das Einzige. Aber Zahlen helfen natürlich, um ein Stück weit zu sehen, was hat Gott eigentlich getan. Und hier seht ihr mal so eine Übersicht von den Gemeinden, die jetzt sozusagen zu den Bund evangelisch-freikirchlichen Gemeinden zählen in Sachsen. Und da sehen wir eben, Schneeberg ist die Gemeinde, die 2015 mit 162, wir reden ja nur von Mitgliedern, ne? Also Freunde zählen ja nicht mit dazu, bis auf 2019 auf 203 gewachsen ist. Wenn man das Ganze noch weiter zurückgeht, wir sind irgendwann mal hier bei 110, 120 gewesen. Albrecht kann das gerne noch mal korrigieren. Aber was wir hier sehen, hier ist ein enormer Wachstum von den Zahlen her schon gewesen. Wie und wieso das dazu gekommen ist, dafür heute nicht die Zeit, aber Gemeinde ist gewachsen. Unser Wunsch ist, dass es weiter wächst. Das Problem ist, und dieses Problem kennen wir aus der Psychologie, das kennen wir auch aus anderen Organisationsentwicklungen heraus, ist dieser sogenannte Plateau-Effekt. Und ich bin der Meinung, wir sind gerade herausgefordert, uns mit dem sogenannten Plateau-Effekt auseinanderzusetzen. Der Plateau-Effekt bedeutet sozusagen, du hast ein Wachstum und irgendwann fängt dieser Wachstum an zu stagnieren. Du machst eigentlich permanent das Gleiche, wie du es die letzten Jahre gemacht hast und du denkst, na normalerweise müsste es doch eigentlich jetzt genauso weitergehen. Nein, das ist auch die Herausforderung für jede Gemeinde und das zeigt auch Gemeindeentwicklungsforschung. Es kommt dieser Punkt, wo du bei diesem sogenannten Leistung, also hier, das ist jetzt, das habe ich mal aus der Fitness genommen, das gibt es auch in der Fitness, falls jemand gerade irgendwie Fitness macht und so, da gibt es auch dieses Leistungsplateau. Ne? Silvio, Marco, die sind da auch so, für die ist das, ich glaube, Gott spricht heute zu euch. Also, wir wollen ja nicht, dass am Ende wieder ein Leistungsabfall gibt, sondern unser Wunsch ist, dass es weiter wächst, sozusagen qualitativ, quantitativ, organisch und so weiter und so fort. Und deswegen heißt es, an diesem Punkt musst du dich fragen, was ist dieser neue Reiz, den du setzen musst? Und dieser neue Reiz heißt für uns, und das spüren wir als Gemeindeleitung, wir brauchen andere Strukturen. Wir müssen Strukturen schaffen, die dazu beitragen, dass Gemeinde in Schneeberg weiter wachsen kann. Und das ist für uns das, warum wir uns überhaupt die ganze Zeit damit auseinandersetzen. Ich will nicht zu tief reingehen, aber es gibt unterschiedliche Punkte, die dazu beitragen, dass man sagt, hey, wir haben jetzt dieses Leistungsplateau erreicht. Es kann zum Beispiel eine Schwelle sein, die dazu beiträgt, dass wir uns auf diesem Plateau dann festhängen, dass man sagt, es sind eigentlich zu viele Leute erwarten von wenigen zu viel. Zu viele Leute erwarten von wenigen zu viel. Das heißt, ihr macht das mal. Kümmert euch doch mal. Seht doch mal zu. Baut ihr doch mal dieses Gemeindezentrum. Thomas, du machst das doch schon mal, oder? Das ist ein Riesenproblem und da müssen wir enorm aufpassen. Es kann bedeuten, dass auch hier, das können wir uns natürlich auch als Motivation in Punkt 3, dass wir keine geeigneten Räumlichkeiten haben. Aber vor allen Dingen auch, was mir so auffällt, ist auch die Frage nach, was ist eigentlich meine Herzenshaltung? Habe ich eigentlich noch die Sehnsucht nach weiteren Wachstum? Habe ich eigentlich Lust darauf, dass mein nerviger Nachbar neben mir auf meinem Stuhl sitzt? Habe ich eigentlich Lust darauf, dass dieser Arbeitskollege, wo ich froh bin, wenn ich ins Wochenende gehe, dass da Jesus findet? Habe ich überhaupt die Sehnsucht, dass Menschen Christus finden? Ist das meine Sehnsucht? Damit muss ich mich auseinandersetzen, jeder ganz persönlich, jeder muss sich fragen, ist das wirklich das, was mein Herz bewegt? Habe ich hier wirklich diese Liebe von Gott in meinem Herzen drin? Und da kann noch viele andere Aspekte mit dazu nehmen, unzureichende Kommunikation, auch, dass man sagt, man arbeitet, dient und reflektiert überhaupt nicht, was man tut. Aber das sind alles so Punkte, die könnte man hier mit nennen. Wir haben uns in den letzten Wochen, Monaten, ja teilweise schon Jahren sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie können wir jetzt dazu beitragen, dass wir nicht auf diesem Plateau hängen bleiben, sondern dass wir weiterkommen. Und ihr habt das letzte Woche gehört, wir haben sehr viel Zeit zum Beispiel mit Titus Lindl verbracht. Ich habe hier mal zwei Flipchart-Ausschnitte mitgebracht, wo wir einfach uns gefragt haben, okay Gott, warum ist es so wichtig überhaupt, dass wir eine Vision haben als Gemeinde? Und dann haben wir hier so ein bisschen geträumt, was bedeutet das eigentlich? Was steckt da drin in diesem Plus? Und wenn ihr mal Zeit und Lust habt, dann könnt ihr euch das mal in Ruhe anschauen. Wir stellen euch das zur Verfügung. Wir haben uns getroffen mit anderen Gemeindeleitungen. Zum Beispiel hier seht ihr ein Bild, als wir in Dresden waren und uns mit der Leitung der Jesusgemeinde getroffen haben. Und einfach gefragt haben, sie wirklich wo einfach studiert haben, sozusagen, wie baut ihr Gemeinde? Jesusgemeinde Dresden übrigens, wie ich dieses Jahr feststellen durfte, ist inzwischen die größte Gemeinde in Sachsen. Und ich denke, von solchen Leuten darf man lernen. Und dann darf man zuhören. Und Ich möchte euch jetzt noch ein was einblenden, was als sogenannte Gemeindetypologie quasi bekannt ist, wo es quasi darum geht, welche Schritte eigentlich eine Gemeinde durchgeht, und wir dürfen mal überprüfen, wo wir uns befinden. Und zwar seht ihr, ich blende das mal alles ein, das ist jetzt relativ viel, wir stellen euch das auch zur Verfügung. Wenn man, was? Ich war zu weit. Okay, Entschuldigung. Wenn man Gemeinden einteilt, dann gibt es quasi drei Kategorisierungen. Und ich habe mich an der deutschen Einteilung orientiert, denn wir sind ja nicht irgendwo in den USA, wo es Mega-Churches gibt oder so, sondern wir haben hier eine bisschen andere Einteilung. Kleine Gemeinden, mittlere Gemeinden, große Gemeinden. Und die großen Gemeinden, und ich will euch jetzt schon mal ermutigen, in diesem Bereich euch zu bewegen, denn bei über 121 Gottesdienstbesuchen oder darüber hinaus spricht man schon von einer großen Gemeinde. Das sind für uns, also wir bewegen uns in diesem Umfeld von mittlerer, großer Gemeinde. Und was man merkt ist, diese Gemeinde verändert sich, je mehr sie wächst, von einer sehr beziehungsorientierten, jetzt habe ich hier das Falsche gedrückt, Entschuldigung, von einer beziehungsorientierten hin zu einer sehr organisationsorientierten. Bei der Leitung, bei dem Leitungsverständnis oder bei der Leitung, dass es am Anfang natürlich die Gründer sind, die, also so Schlüsselfamilien, die diese Gemeinde voranbringen, hin zu der Leiterschaft, die sehr stark in den Händen einzelner Leiter liegt, wie das auch Michael vorhin schon gesagt hat. Auch die Rolle der Leiterschaft verändert sich. Bin ich am Anfang noch, vor allen Dingen für viele der Freund, bin ich hier vor allen Dingen einfach der Leiter. Der Leiter, den Gott berufen hat. Entscheidungen hier noch in der kleinen Gemeinde werden sie quasi von der ganzen Gemeinde getroffen, auch sehr basierend auf der Geschichte der Gemeinde. Und hier am Ende werden sie vor allen Dingen von vollzeitlichen Mitarbeitern getroffen und Leitern, die die Vision sozusagen ein Stück weit vorgeben. Und die Veränderung, hier ist die Veränderung meistens von unten heraus und hier ist sie meistens dann eben von oben nach unten. Das ist das, was die Gemeindeforschung oder die Gemeindeentwicklungsforschung uns zeigt. Und die Frage ist, was müssen wir jetzt tun sozusagen, um uns zu rüsten für das, was vor uns liegt? Und es gibt 6 Empfehlungen, die ich nur ganz kurz anschneide. Es ist wichtig, dass man als Gemeinde erstens sich immer wieder die Vision bewusst macht. Letzte Woche kamen viele zu mir und haben gesagt, Thomas, wir müssen wieder öfters über die Vision sprechen in unserer Gemeinde. Wir müssen uns wieder klar machen, was, wozu uns Gott eigentlich berufen hat, ein Plus zu sein. Nicht nur einfach als Gemeinschaft, sondern jeder Einzelne. Und sich die Frage zu stellen, wie kannst du ein Plus sein? Ein Plus für Schneeberg. Wie kannst du dazu beitragen, dass es ein Plus ist? Zweitens, wir müssen Integrationsprozesse entwickeln. Was heißt das? Das klingt ein bisschen komplex. Das heißt, wir müssen helfen, dass Menschen, die hier in diese Gemeinde kommen, auch wirklich hier in dieser Gemeinde sich integrieren können. Es müssen Formen gefunden werden, damit Menschen hier wirklich Heimat finden können und hier wirklich auch Jüngerschaft erfahren können. Wir müssen Verfahren straffen, es müssen Dinge vereinfacht werden. Wir können nicht mehr alles gemeinsam durchkauen, sondern Dinge müssen einfach vereinfacht werden, also Simplizismus in dem Sinne. Eine 4. Strategie, die wir angehen müssen, ist bedürfnisorientierte Dienste und Veranstaltungen einrichten. Wir müssen fragen Gott, was willst du, dass wir unserer Umgebung tun? Sehr oft wird gesagt, ja, ihr müsst mal gucken, was die da in Reading machen oder was die da in Sydney bei Hillsong machen oder was da das Gospel Forum in Stuttgart macht oder das Jesusgemeinde in Dresden. Und genau so müssen wir das auch machen. Ich kann euch aus meiner Erfahrung heraus sagen, das ist Murks. Das ist totaler Murks. Wir können Elemente vielleicht nehmen, wir können vielleicht bestimmte Dinge rausnehmen und sagen, okay Gott, das könnte wirklich sein, wenn das der Heilige Geist aufzeigt, dass wir das brauchen oder so. Aber wir müssen vor allen Dingen immer wieder gucken, Gott, was hast du hier ganz konkret vor Ort, was hast du vor? Das ist das Wichtige. Und wir müssen unser Leitungsverständnis anpassen, ist eine 5. Strategie. Und ich will, bevor gleich Albrecht übernimmt, euch noch ein was vorlesen. Und das habe ich fast, wir haben auch viel gelesen, ne? Wir haben uns mit vielen Leuten getroffen, wir haben Gemeinden E-Mails geschrieben, wir haben Fragen gestellt, wir haben also ganz, ganz viele Sachen gemacht. Und wir haben auch gelesen und ein Buch, was wir auch in unserer Hand hatten, ist von Stefan Vatter. Stefan Vatter, lange Zeit Pastor in Kempten gewesen, dort in der EFG. Und er ist heute ein anerkannter Gemeindeberater. Und er hat was über das Leitungsverständnis geschrieben in Gemeinden. Und ich will euch mal einen ganz kurzen Ausschnitt lesen über Missverständnisse von Leitungsverständnis. Das eine Missverständnis entsteht dadurch, aus dem biblischen Zusammenhang ein gerissenes, falsches Verständnis des allgemeinen Priestertums, das zu einem allgemeinen Leitungstum abgeändert wird. 1. Petrus 2, Vers 9. Das Priestertum aller Gläubigen bezieht sich auf unsere Erwählung als Gottes Eigentum, seine Wohltaten zu verkünden, aber nicht auf die Leitung einer Gemeinde. Das so falsch verstandene allgemeine Priestertum der Leitung hat zu einer fundamentalen Schwächung und Verunsicherung der Leitung innerhalb vieler meist freikirchlicher oder auch protestantisch geprägter Kirchgemeinden geführt. Wir werden mit einem solch defizitären Verständnis von Leitung zwar zum Teil Menschen finden, die treu und gutherzig bereit sind, die Gemeinde zu verwalten, aber auf eine Führungsdynamik, neues Land einzunehmen und auf die Breite und Länge und die Höhe und die Tiefe neutestamentlicher Gemeindeberufung weitgehend verzichten müssen. Und so schlug in der deutsch-baptistischen Geschichte das Pendel von autoritärer, stark direktiver, kaum noch hinterfragender Leitung um zur Auffassung, dass die Gemeindeversammlung vor Ort der höchste Souverän sei. Von der leidvollen Geschichte der Nachkriegszeit aus betrachtet zwar verständlich, aber im Lichte des Wortes Gottes keine ausgewogene Entscheidung. Von einer zu steilen Hierarchie zu einem Vereinsrecht aus den 50er Jahren. Die Gemeindeversammlung als höchster Souverän hat zur Folge, dass jeder innerhalb einer solchen Versammlung das gleiche Mitspracherecht hat. Ich denke an eine Gemeindeversammlung, in der Gemeindeleiter der Meinung eines Mitgliedes zustimmte. Daraufhin meldete sich ein anderes Mitglied mit einer gegenteiligen Meinung, wozu der Gemeindeleiter ebenso sagte, da kann ich dir nur zustimmen. Und als sich daraufhin jemand meldete und fragte, wie er denn zwei sich direkt widersprechenden Meinungen zustimmen könne, sagte er, da hast du auch wiederum recht, da kann ich dir wieder nur zustimmen. Leitung mit Profil sieht anders aus. In einem solchen Klima wird Leitung zur Farce. Viele der jungen Männer und Frauen mit Leitungspotenzial wollen und werden unter solchen Leitungsbedingungen keine Verantwortung übernehmen. Sie halten sich vornehm zurück und wandern in Gemeinden ab, in der Leitung mit einem erkennbaren Profil ausgeübt wird. Und jetzt letzter Aspekt. Welche Führungskraft wäre motiviert, 60 Stunden und mehr in der Woche zu arbeiten, wenn sie regelmäßig zu einer Betriebsversammlung erscheinen müsste, in der dann jeder noch so Inaktive das gleiche Mitspracherecht hätte und der demokratisch über weitere Leiter und den zukünftigen Kurs entscheiden würde? Wer seinen leitenden Mitarbeitern keine Gestaltungsräume lässt, wird sie zunächst demotivieren und schließlich verlieren. Und wir befinden uns im westlichen Kirchenkontext in einer peinlichen Situation, dass etliche Firmen aus der Wirtschaft in ihrer Führungsgestaltung und Unternehmenskultur mehr Bezugspunkte zum Neuen Testament aufweisen können als viele christliche Gemeinden und Kirchen. Das ist das eine. Unser Leitungsverständnis muss angepasst werden. Die letzte Strategie ist, die Zahl der Kleingruppen zu steigern. Und ihr habt es schon gehört, geht zu Ruben. Unser Herz ist es, Kleingruppen zu entstehen und wachsen zu lassen. Letzter Vers, und jetzt kommt Albrecht gleich. Schon aus der Reformation heraus ist dieser Satz immer etwas, was uns bewegen und was uns nachdenklich machen darf. Ecclesia semper reformanda. Die Kirche, die Gemeinde ist immerwährend zu reformieren. Und in diesem Punkt sind wir. Und wie das konkret aussieht, dazu wird Albrecht jetzt was sagen.
Ja, wir hatten uns überlegt, wie wir die Predigten einfach verlängern können, ohne dass ihr es merkt. Ne? Und da haben wir gesagt, wir predigen zu dritt. Ne? Fällt das dann gar nicht so auf, dass einer halt lang oder einer kürzer. Bei dem ganzen Studium, wo wir in die Bibel geschaut haben, haben wir gesagt, okay, wir leben heute nicht mehr in der Zeit von Mose, auch nicht mehr in der Zeit der ersten Gemeinden. Und trotzdem gibt es Übereinstimmung in der ganzen Bibel, dass immer Struktur, Ordnung und Leiterschaft erforderlich war und notwendig ist. Wo Menschen zusammenleben, muss Leitung sein und Struktur. Ansonsten, oder wenn es nur mangelhaft gelebt wird, entsteht irgendwann Unordnung, Chaos und am Ende sogar dann vielleicht Trennung. Thomas hat es sehr gut nochmal gebracht, eine Gemeinde darf nicht statisch sein. Und wir sind auch nicht statisch. Ich korrigiere nochmal kurz die Mitgliederzahlen. Wir hatten vor 20 Jahren ungefähr 120 Mitglieder, jetzt sind wir über 200, auch wenn nicht alle so aktiv sind, wie wir uns das wünschten. dass manche kaum noch am Gemeindeleben teilnehmen, müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Auch welche weggeblieben sind, wo wir gar nicht mehr wissen, wo die sind. Also hier müssen wir auf jeden Fall auch korrigieren, nach unten. Aber trotzdem, mit allen Freunden zusammen, sind wir über 200. Wir haben nicht mehr die gleiche Gottesdienstform wie vor 50 Jahren oder sogar noch weiter zurück. Wenn ich mal das Abendmahl angucke, wie sich das verändert hat, obwohl ich denke, dass das noch ein bisschen ausbaufähig ist. Lobpreis nimmt einen viel größeren Raum in unseren Gottesdiensten ein. Zeugnisse, Eindrücke gab es vor Jahren auch nicht. Erkenntnisse reifen. Ich erinnere an das Taufpapier. Wer darf taufen in unserer Gemeinde? Eine Frage, die vor 50 Jahren gar niemand getraut hätte, sich zu stellen. Da durfte nur der Pastor taufen. Was anderes gab es nicht. Um nur einiges zu nennen. Gemeinde ist dynamisch, muss dynamisch bleiben. Warum ist Gemeinde eigentlich dynamisch? Richtig. Und weil der Heilige Geist die Gemeinde leitet, wenn wir ihn lassen. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Und Kraft ist Dynamis. Dynamo, Bewegung. Thomas hat es jetzt gerade mal gut gebracht. Oder sogar Dynamit. Da explodiert was. Schauen wir mal. Ne? Und das bedeutet natürlich, dass man Dienstbereiche, Dienstformen und vor allen Dingen auch Leiterschaft der jetzt aktuellen, konkreten Situation anpassen muss. Das muss dementsprechend und nicht das, was vor 50 Jahren aktuell war. Und wir müssen auch gucken, wie zeichnen sich Entwicklungen ab, dass wir schon in die Zukunft gucken, wo fährt der Zug hin, dass wir da jetzt schon die Weichen stellen. Also Strukturen müssen veränderbar sein. Was wollen wir nun verändern? Oder was glauben wir, dass wir es verändern sollten und weiterentwickeln? Es sind etliche Dinge, die wir da angedacht haben und die wir in einem geänderten, fast neuen Satzungsentwurf, wir haben ja eine Satzung, in diesen eingearbeitet haben und dazu noch eine Geschäftsordnung, die wir euch zum Studium empfehlen, aber das sage ich später noch einen Satz dazu. Ich will nur einen Aspekt aus diesem ganzen Fundus herausgreifen und das ist die Leitungsstruktur, weil die eigentlich die gravierendste ist, auch was wir an Änderungen da planen. Wie ist der momentane Zustand bei uns in der Gemeinde? Für manche jetzt vielleicht kalter Kaffee, aber für manche vielleicht noch relativ neu. Wir haben also nach unserer jetzigen Satzung und Wahlordnung eine Leitung, die sich Gemeinderat nennt. Gemeinderat. Wer ist da drin in dem Gemeinderat? Dort sind die Leiter der Dienstbereiche drin, die wir selber mal festgelegt haben, dass sie dort drin sein sollen. Vor 11 Jahren, 2011 war das. Da ist das Regenbogenland drin, der Leiter von der Jugend, von den Senioren, Technik allgemein, Station Herberge und der Kassiererin. Und die Ältesten sind also erster, zweiter Gemeindeleiter und der Pastor. Und dieser Gemeinderat leitet die Gesamtheit der ganzen Gemeinde. Dann haben wir die Leitung der Dienstgruppen. Das sind also die jeweiligen Leiter, die diese leiten, mit anderen noch zusammen. Und, wenn ihr gut zugehört habt, sie leiten auch noch die ganze Gemeinde mit. Sie leiten also ihre Gruppen und die Gemeinde. Die Ältesten haben einen Sonderstatus. Nach der jetzigen Ordnung sind sie allein eigentlich überhaupt nicht entscheidungsbefugt, sondern nur immer innerhalb des Gemeinderates. Das macht manchmal Mühe, wenn wir Entscheidungen treffen sollen und sagen, eigentlich können wir die jetzt treffen. Ja, eigentlich nicht, wir müssen immer den ganzen Gemeinderat fragen. Aber nicht deshalb ändern wir das. Die Ältesten vertreten die Gemeinde nach außen in Rechtsgeschäften. Jetzt zum Beispiel Ritterschaftverkauf, das dürfen wir machen. Oder auch im Umgang mit anderen Kirchen. Und sie leiten mehr auch im geistlichen Bereich. Seelsorge, Hirtendienst und so weiter. Das ist also die jetzige Form. Nach unserer momentanen Ordnung werden diese auf 4 Jahre gewählt. Und diese Zeit läuft jetzt aus. Also wir haben 15 den Gemeinderat gewählt, 19 jetzt läuft er aus. Also wir müssten jetzt, wenn wir ganz streng sind, bis Jahresende eine neue Gemeindeleitung wählen oder zumindest spätestens Anfang des neuen Jahres. Und wir hatten uns das mit reingeschrieben in die alte Ordnung. Ich lese bloß den einen Satz vor. Hat sich diese Wahlordnung nicht bewährt, wird sie durch eine neue Wahlordnung ersetzt. Das klingt jetzt ein bisschen hart, wo wir der Meinung sind, nicht, dass sie sich nicht bewährt hätte, aber dass sie uns für diese Zeit gedient hat bis jetzt und dass wir aber jetzt in eine neue Form gehen sollten. Was wird oder was soll anders werden? Was haben wir anders angedacht? Wie ihr gehört habt, haben wir in diesem Studium das schon sehr deutlich rausgehört, dass die Ältesten die Gesamtgemeinde leiten. Ja, Dankeschön. Und dass sie nur die Gesamtgemeinde leiten und nicht noch andere Bereiche. Warum ist das wichtig? Beim Unternehmerseminar war ich mal und da hat der Referent gesagt, der Unternehmer sollte also nicht so sehr im Unternehmen arbeiten, sondern mehr am Unternehmen. Im Moment ist es so, dass die jetzigen Ältesten, wir drei, sehr im Unternehmen Gemeinde arbeiten und uns oft die Zeit fehlt, an der Gemeinde zu arbeiten, zu gucken, wo geht's hin. Die Ältesten müssen den Weitblick haben, den Gesamtblick und nicht in den kleinen Aufgaben, obwohl wir uns da nicht zu schade sind. Aber es ist oft mit allen möglichen, da müssen wir mal die Ältesten fragen. Und sagen, ja, eigentlich ist das nicht unser Job. Also die Ältesten sollten die Gesamtgemeinde leiten, nur das. Und die anderen, die wir jetzt in der neuen Ordnung Diakone nennen, weil wir das auch als biblischen Begriff finden, bis jetzt waren es halt immer nur Dienstgruppenleiter, ist aber die gleiche Funktion. Sie leiden nur ihren Dienstbereich. Und sie leiden nicht noch die Gesamtgemeinde. Weil das ist eigentlich zu viel. Es reicht, wenn du einen Bereich hast, den du leiden musst, darfst und dich dann voll rein investierst und nicht dann zusätzlich noch die Gemeindeleitung. Es braucht auch viel mehr Termine. Wir merken das auch jetzt. Wir sitzen als Älteste zusammen, haben einen Termin in letzter Zeit fast jede Woche. Wir telefonieren fast jeden Tag und dann nochmal Gemeindeleitung. Das ist einfach gedoppelt. Das muss gar nicht sein. Und wir sehen es auch in der Bibel nicht. Also nochmal, die Ältesten leiten die Gesamtgemeinde und die Diakone leiten ihre Bereiche. Und ich habe hier meine Folie jetzt. Kannst du mir die mal geben? Okay. Wenn ihr das also jetzt mal so seht, so mal als Organigramm, könnt ihr das von hinten noch erkennen oder ist es ein bisschen dünn? Ne? Okay. Also, das hier wäre unsere ganze Gemeinde. Und wir haben es bewusst nicht so gemacht, dass wir zu oben hinschreiben, das sind die Ältesten, dann kommen die Diakone, dann kommt das Fußvolk. Ne? Sondern die Ältesten sind in der Mitte der Gemeinde. Wir haben hier mal 5 Älteste hergesetzt. Wir denken auch in diese Richtung, dass wir so viel haben sollten. Können auch mehr sein, aber es sollten nicht weniger sein bei unserer Größenordnung. Und dann sind die Diakone oder diese Dienstbereiche Ältesten zugeordnet. Die Ältesten begleiten die Leiter und diesen Bereich, aber sie leiten ihn nicht. Sie begleiten ihn nur oder sind der Ansprechpartner und sie reflektieren dann auch rein in die Gemeindeleitung. Also zum Beispiel, hier steht Ältester mit Schwerpunkt A, könnte jetzt sein die Dienstgruppen, Regenbogenland, Jugend, Senioren. Dafür ist er verantwortlich. Ältester mit Schwerpunkt B könnte sein, ist mehr die Verwaltung, Gruppe Finanzen, Hauswirtschaft und so weiter. Und so kann das gefüllt werden. Das wäre natürlich dann die Aufgabe des neuen Ältestenkreises, wie wir das dann leben und gestalten. Wer das Organigramm mal haben will, kann das auch gerne kriegen. Also das sind nur Beispiele, wie es laufen könnte. Das ist aber erst der übernächste Schritt. Der nächste Schritt wäre, wenn wir das so angehen wollen, dass wir eine Satzungsänderung brauchen, weil in der Satzung steht das ja so nicht drin. Und wir, das sind also die Ältesten, und noch drei weitere aus unseren Reihen. Wir haben uns also zusammengesetzt und haben ja geschaut, was muss jetzt geändert werden, was muss neu aufgenommen werden, was kann auch so bleiben, es bleibt auch manches, und was muss vielleicht ganz raus. Und wenn ihr das dann lesen werdet, dann werdet ihr euch vielleicht fragen, sagen, hä, warum haben die da jetzt anderthalb Jahre dafür gebraucht? Das haben wir uns selber auch gefragt. Aber wir haben wirklich jeden Passus hin und her gewendet und dann wieder verworfen, wieder neu formuliert und nochmal geguckt und nochmal, bis wir dann Einigkeit hatten. Also wenn 6 Mann sich einig sein wollen, das dauert seine Zeit, aber sagen, ja, so lassen wir es jetzt, so geben wir das dann raus. Nochmal kurz, was ist die Satzung? In der Satzung sind also die grundlegenden Dinge geregelt, also was haben wir für Rechtsform, welchen Zweck hat die Gemeinde, wie sieht die Leitungsstruktur aus, wie gestaltet die Gemeinde ihren Haushalt, all diese Dinge, auch Mitgliedschaft, da wird es auch eine Änderung geben. Das ist also der große Rahmen, in dem wir uns bewegen, wo aber auch viel Freiheit ist. Wo wir sagen, wir können das auch so gestalten. Das ist also nicht so eingeengt. Trotzdem müssen manche Dinge auch präzisiert werden. Und dafür gibt es dann eine Geschäftsordnung. Also ein Beispiel, in der Satzung steht, eine Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. Ja, was ist ordnungsgemäß? Der eine versteht das drunter und der andere versteht was ganz anderes drunter. Und da steht dann ein kleiner Satz, siehe Geschäftsordnung. Das heißt also, dort ist dann geregelt, was wir unter ordnungsgemäß verstehen und so weiter. All diese Dinge, die hatten wir bisher noch nicht. Wir hatten nur eine Wahlordnung. Die ist dann mit eingebunden in diese Geschäftsordnung. Aber auch hier regeln wir nur das, was unbedingt nötig ist, dass wir trotzdem auch Freiraum haben und nicht sagen, also hier steht es aber so, jetzt müssen wir das so machen und die Situation erfordert eigentlich was anderes. Wir haben dann die Satzung und die Geschäftsordnung nochmal im Gemeinderat beraten und da auch nochmal geändert und dann gesagt, so, jetzt ist es die finale Fassung, das wollen wir euch dann jetzt zur Verfügung stellen. Beides ist ein Entwurf. Und ich wiederhole das nochmal. Es ist nur ein Entwurf. Weil ich das kenne, wenn man dann irgendwas schwarz auf weiß sagt, aber hier steht das jetzt so und so. So. Ja, aber es ist erstmal ein Entwurf. Und da seid ihr jetzt an der Reihe. Ab dieser Woche werden also beide Entwürfe, Satzung und Geschäftsordnung in Churchills stehen. Wer das in schriftlicher Form haben wir auch gar kein Problem, dann drucken wir das aus. Meldet euch bitte bei Michael. Und wir empfehlen euch das zur Lektüre abend beim Glas Wein vorm Fernsehfilm. Nein! Im stillen Kämmerlein. Dort sollt ihr euch das zur Brust nehmen und wirklich drüber gucken und macht euch vertraut damit. Es ist jetzt nicht das Bibelstudium, auch nicht das Evangelium, aber es ist einfach wichtig. Wir brauchen das, es gehört mit dazu. Und betet mit dafür, dass wir dann endlich dann diese Fassung kriegen, wo wir sagen, jawohl, da können wir als ganze Gemeinde dahinter stehen. Wir wollen dann ein Gemeindeforum haben, wo wir das dann nochmal darlegen, Fragen beantworten und dann wollen wir das verabschieden. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir das jetzt noch in der Adventszeit machen, sind aber dann davon abgekommen, weil wir gesagt haben, es sieht aus, als wollen wir jetzt hier was durchdrücken. Es soll wirklich Zeit sein. Ihr habt bis Jahresende habt ihr Zeit, euch damit zu befassen. Und wir wollen dann am 10. Januar, wir wollen also dann zügig im neuen Jahr beginnen, merkt euch das schon mal, am 10. Januar, wir werden es dann nochmal sagen, dieses Gemeindeforum haben. Und wenn ihr jetzt nicht erst Silvester anfangt, das zu lesen, sondern schon eher, und ihr habt Anregungen, dann lasst uns das einfach zukommen, dass wir das schon dann mit bedenken können, umso schneller geht es dann. Aber wenn, dann bitte nur schriftlich. Bitte nur schriftlich ins Gemeindebüro. Denn wir haben manchmal Sachen, die beredet werden müssen oder wo irgendwelche Sachen kommen, das wird dann so zwischen Tür und Angel oder mal angerufen, ey, ich hab da was, da musst du mal und so. Ich sag, es tut mir leid. Wenn ich es dann schon wiedergeben soll, merke ich schon, oh, das war nicht ganz so, wie der es gesagt hat. Also bitte schriftlich, ist sonst auch so üblich. Schlussgedanke. Wir gehen bald in ein neues Gemeindehaus. Das heißt, wir erleben Veränderung, räumlich, Strukturen, Leitungen. Erleben wir auch Veränderungen? Gott segne uns dazu. Amen.